Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und da geht's heute ab in die Schweiz. Und zwar nicht in die Schweizer Schweiz, sondern in die Sächsische Schweiz. Die liegt, der Name legt es ja schon nahe, in Sachsen, südöstlich von Dresden und zieht sich von der Stadt Pirna bis zur tschechischen Grenze. Die Sächsische Schweiz, das ist eine ganz eigene Welt voller wildromantischer Felsen. Zerklüftet, dramatisch, bizarr geformt, so bieten sich die Elbsandsteinberge dar. Sie haben den Maler oder Maler wie Caspar David Friedrich inspiriert und Komponisten wie Karl Maria von Weber. Und uns hier im Domradio hat die Sächsische Schweiz dazu inspiriert, ihr eine komplette eigene Sendung zu widmen. Staunen im Elbsandsteingebirge, so heißt die Sendung. Ich bin Hilde Regeniter und ich nehme Sie gleich als erstes mit in die Geschichte eben dieses Elbsandsteingebirges. Und die ist immerhin Jahrmillionen alt. Bis gleich. Sie hören Domradio, die Sendung Reisen. Wenn man vom Rhein aus rund 600 Kilometer in Richtung Osten fährt, dann kommt man so ziemlich genau nach 6 Stunden in die Sächsische Schweiz, südlich von Dresden gelegen. Sächsische Schweiz heißt der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges, der tschechische, der nennt sich Böhmische Schweiz. Eine wildromantische Felsenwelt ist das, gelegen zu beiden Seiten der Elbe, bizarre Felsen, aber auch weite Hochflächen und stille Wälder. Vor 100 Millionen Jahren bildete sich dieses Gebirge heraus. Die Erosion schuf dann über Jahrmillionen die wirklich faszinierende Landschaft. Mit ihren, um es jetzt mal mit den Sachsen zu sagen, Schlüchten, Klüften und Gründen, wobei Gründe die Täler sind, durch die die Nebenflüsse der Elbe fließen. Seit 1990 ist die Sächsische Schweiz Nationalpark und nur eine einzige Gruppe von Urlaubern, die wird hier enttäuscht, nämlich die, die eigentlich ans Meer wollten.
Es gibt eine Werbung, wenn Sie Urlaub am Meer machen wollen, sind Sie 100 Millionen Jahre zu spät.
Zitiert Nationalparkführerin Daphna Zieschang den Kessenspruch des Sächsischen Tourismusverbandes, der kurz und knapp auf die erdgeschichtliche Entstehung des Elbsandsteingebirges hinweist. Schon der Name lässt erkennen, woraus das Gebirge besteht, eben aus Sandstein, während das nicht weit entfernte Erzgebirge, das älter ist, aus hartem Granit besteht. Die geologische Entwicklung begann in der Kreidezeit.
Und irgendwann zog sich das Meer zurück. Und es blieb am Ende, als es Meer wegging, eine Sandsteinplatte von ungefähr 600 Meter Höhe zwischen diesen beiden Gebirgszügen liegen. Und da ist ja noch nichts passiert. Und vor 70, 80 Millionen Jahren gab es Erdbewegung und da hat es diese Lausitzer Platte, also die wir auf der rechten Seite am Horizont haben, auf diese Sandsteinplatte draufgeschoben. Und da in diesen Brüchen hat es letztendlich, oder in diesen Bruchlinien, konnte dann das Wasser sammeln. Und gerade was passiert mit Wasser, wenn es zu Eis wird im Winter, es dehnt sich aus und diese ganze Bearbeitung hat das geformt, diese Landschaft, über Millionen Jahre jetzt.
Der Blick von der Höhe in die Ferne zeigt dann die ganze große Inszenierung. Im Urlaubsmagazin Sächsische Schweiz ist das anschaulich erklärt.
Drei Landschaftsstockwerke prägen das Erscheinungsbild. Die Täler und Schluchten bilden das unterste Stockwerk, auf dem auch die Elbe fließt. Das zweite Stockwerk bilden die Ebenheiten, die vorwiegend aus einer leicht gewellten Ebene bestehen. Darüber erheben sich die Tafelberge und Felsenriffe aus Sandstein. Die Höhenunterschiede betragen dabei bis zu 450 Meter.
Im Zeitalter des Tertiär entstanden die Vulkane, die sich am Horizont klar gegenüber den Tafelbergen abheben. Von vulkanischen Kräften zeugen auch die typischen Basaltsäulen.
Da hat es auch das Erzgebirge gehoben, so um 1000 Meter.
Über Millionen Jahre haben Wind und Wasser, Hitze und Frost das weiche Gestein modelliert und tun es weiterhin. Eines der spektakulärsten Ergebnisse dieses Naturwirkens ist das Pribischtor im tschechischen Teil des Sächsisch-Böhmischen Nationalparks. Diese größte natürliche Sandsteinfelsbrücke Europas ist 16 Meter hoch und hat eine Spannweite von 27 Metern. Sie ist das Wahrzeichen der böhmischen Schweiz.
Aber da das natürlich auch erodiert und das jetzt einfach zu unsicher wäre, auch beim Ansturm der Leute, dass es irgendwann zusammenbricht, hat man den Gang drauf gesperrt.
Auf Schritt und Tritt findet man die Spuren der stetigen Arbeit der Elemente. Bröselnder, poröser Stein, der unter den Händen zerfällt, als Sand am Boden liegt. Riesige, glattgeschliffene Felswände, übersät mit kreisrunden, tiefen Löchern. Freistehende Felstürme, Steinwände mit auffallender Struktur.
Man nennt das auch Wabenverwitterung. So ganz kleinflächig, sieht wirklich aus wie so Bienenwaben. Da sagt man eher, dass es an der Oberfläche auch zu solchen eher verfestigenden Prozessen kommt. Einmal ist das Eisen. Das ist richtig manchmal so Eisenschwarten oder sieht man auch am Felsen. Oder Gipseinlagerungen, die das auch verfestigen. Und gleich daneben hat man wieder Prozesse, die den Sandstein zerstören. Also zum Beispiel Alaunenverwitterung. Und diese Kristalle sprengen dann wieder die kleinen Sandkörnchen ab. Und dadurch, wenn man diese Prozesse ganz dicht nebeneinander hat, kommen dann solche Waben zustande.
Im ausgeprägten Relief des Elbsandsteingebirges mit den tiefen, engen Schluchten, durchzogen von Felsnadeln in unterschiedlicher Höhe und Größe, sowie vielen kleinen Wasserläufen herrschen besondere klimatische Verhältnisse. Unten ist es kalt und oben warm. In diesem Mikroklima gedeihen spezielle Pflanzen.
Ganz viele verschiedene Moosarten. Und wenn wir mal hinter uns gucken, da sind auch ganz viele Farne. Und der eine, der dort oben in dieser Rippe drin ist, das ist der Buchenfarn. Den müssen wir uns dann nochmal von nahen angucken. Und unten ist sowohl der Frauenfarn als auch der breitblättrige Dornenfarn. Also es gibt hier in der Sächsischen Schweiz um die 27 Farnarten. Aber es gibt unheimlich viele Moose. Ein was Spannendes haben wir hinter uns. Sieht auch aus wie ein Moos, ist aber keins. Und zwar, dass dort hinten, also hier auf diesem Felsen draufstehende, ein bisschen höher stehende kleine, das ist ein Bärlapp. Das ist die Tannenteufelsklaue.
Relikte aus der Eiszeit sind zum Beispiel auch das gelbe Veilchen und der Sumpfborst. In der zerklüfteten Felsenlandschaft haben natürlich auch verhältnismäßig seltene Tierarten wie Fischotter, Schwarzstörche, Uhus und Gämsen Lebensraum gefunden. Wanderfalken wurden wieder angesiedelt. Aufmerksame Wanderer werden auf ihren Wegen noch etwas ganz anderes entdecken, wenn sie nur lange genug warten, bis sich dann plötzlich der Sandboden bewegt.
Hier lebt das gefährlichste Tier der sächsischen böhmischen Schweiz. Guten Tag, das ist der Ameisenlöwe. Na, Ameisenlöwe klingt doch einfach.
Ja, wie sieht denn der aus?
Also er sieht jetzt relativ hässlich und harmlos aus und wird dann zu einer Ameisenjungfer, die ähnlich aussieht wie eine Libelle.
Ist so groß?
Kleiner als eine große, aber so wie eine kleine, wie so eine Azurjungfer. Also diese kleinen blauen. Aber die wird nicht blau, irgendwie so unscheinbar. Aber diese Trichter, die wir hier unten in der Erde sehen, denkt man ja immer, das ist vom Regenwasser, was so runtergetropft ist. Aber da lebt die Larve drinne. Das können wir mal probieren.
Und die fressen wirklich Erdameisen?
Ja? Die fressen wirklich Ameisen.
Ameisenfressende Ameisenlöwen, ein Stück Fauna in der sächsischen Schweiz. Über sie, aber auch über die Flora und die Entstehungsgeschichte war das ein Beitrag von Monika Lübsch. Das beliebteste Reiseland der Deutschen, das ist ja Deutschland. Und ganz besonders beliebt ist ein Nationalpark im Osten der Republik, die Sächsische Schweiz. Sie bezaubert mit ihrer bizarren Felsenlandschaft. Ein besonderes Highlight ist da die sogenannte Bastei. Das wiederum ist ein 200 Meter hoher Felsen, der steil über der Elbe hinaufragt. Oder, wenn man oben steht, steil abfällt. Jedenfalls hat man dort oben eine wirklich fantastische Aussicht auf all die anderen Schönheiten der Sächsischen Schweiz ringsumher. Früher führte eine hölzerne Brücke über das Plateau. Im Jahr 1851 wurde diese durch eine steinerne Bogenbrücke ersetzt. Und die Gründe, warum Besucher unbedingt drauf wollen auf die Bastei, die sind ganz, ganz unterschiedlich und manchmal so bizarr wie die Bergsilhouetten selbst.
Nee, wir sind zum ersten Mal hier.
Aha.
Das haben wir wem zu verdanken? An Bill Gates haben wir das zu verdanken.
Wieso?
Ja, weil es im Windows 7 einen Bildschirmschoner gibt mit der Basteibrücke. Und ich habe mir das angeschaut. Da denke ich, das ist irgendwo in den USA. Und dann haben wir nachgeforscht und dann haben wir festgestellt, dass das in der Sächsischen Schweiz ist. Und dann wollten wir uns das anschauen.
Das dürfte wohl eine der verblüffendsten Anregungen sein, die sogenannte Bastei in der Sächsischen Schweiz zu besuchen. Kein Wunder, dass der Sächsische Tourismusverband selbstbewusst von weltberühmter Bastei spricht. Sind diese markanten Felsen über der Elbe doch nicht nur Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz, sondern gleichzeitig auch eines der beliebtesten Ausflugsziele?
Das hat uns sehr überrascht, also positiv überrascht, klar.
Ja, das denke ich mir.
Das ist ja spektakulär da, also echt.
Das Wort spektakulär ist oft von den Besuchern zu hören. Bereits auf der kleinen historischen Fähre, die sie vom linken auf das rechte Elbufer von Ober nach Niederraten bringt, schauen Besucher gespannt und erwartungsvoll auf die schroffen, steil aufragenden Felsen. Leicht ansteigende Pfade führen durch einen Laubwald zu den Felsformationen. Oben angekommen, entfaltet das Panorama auf das Elbtal und den gegenüberliegenden Gebirgszug seine gewaltige Dimension. Elbschiffe, Menschen, Autos, Züge wirken wie Spielzeuge.
Die Natur ist ja einzigartig. Also wer das noch nie gesehen hat, müsste eigentlich hierher kommen.
Zwei Schweizer Künstler, Adrian Zing und Anton Graff, sollen die Bezeichnung Sächsisch-Schweiz geprägt haben. Sie lehrten im 18. Jahrhundert an der Dresdner Kunstakademie und zogen mit den Studenten hinaus in die Natur. Und weil sie bei ihren Wanderungen im Elbsandsteingebirge so sehr an ihre Heimat erinnert worden seien, schufen sie diesen Namen. Die beiden gehörten zu der großen Schar von Malern, Schriftstellern und Komponisten, die von dieser außergewöhnlichen Formenvielfalt auf engstem Raum magisch angezogen wurden. Mit zunehmender Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchs auch die Sehnsucht der Menschen nach Natur, nach wild-romantischen, urwüchsigen Gebieten. Hier fanden sie ihre Philosophie vom Werden und Vergehen direkt
also
bestätigt.
Der Name Bastei kommt von Bastion. Und entlang der Handelswege, wo die Elbe auch dazugehörte, gab es früher in der sächsisch-böhmischen Schweiz ungefähr 50 Burgwarten oder Burganlagen. Es waren manchmal so, wo 50 Leute drauf gewohnt haben, manchmal auch plus 5 oder 10 Ritter. Zu der Zeit nannte man das ja noch so schön Ritter. Und waren eben zum Schutz der Handelswege da.
Erklärt Daphna Zieschang, die im Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz Besucher führt. Als etwa Mitte des 15. Jahrhunderts im Vertrag zu Eger die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen festgelegt wurde, sie existiert heute noch und ist eine der ältesten unveränderten Grenzen in Mitteleuropa, wurden die Burgen überflüssig, weil die Grenzstreitigkeiten aufhörten. Allerdings, da die Ritter sozusagen arbeitslos wurden und verarmten, entwickelten sie sich zu Raubrittern.
Sie sind hauptsächlich Richtung Osten gezogen, weil es zu dieser Zeit Richtung Osten sehr reiche Städte gab. Also Bautzen, Görlitz, Löbau, die gehörten dazu. Das ist der sogenannte Sechs-Städte-Bund. Also sehr, sehr handelsstark und mächtig. Und die haben sich das natürlich nicht gefallen lassen auf die Dauer und haben sich mit den Dresdnern zusammengetan und haben eine Söldnerarmee aufgestellt und sind gegen diese Raubritter vorgegangen.
So verschwanden die Burgen. Sie waren übrigens aus Holz gebaut. Übrig geblieben sind die später ausgebaute Festung Königstein und Burg Hohenstein. Eine lange steinerne Brücke führt durch die Felsenlandschaft der Bastei über tiefstürzende Schluchten. 1851 wurde diese Brücke errichtet. Seitwärts im Felsen sind alte Stufen sichtbar.
Das sind mittelalterliche Stufen, die die Leute genutzt haben, um auf den Felsen oben drauf zu kommen. Und da stand ein Steinkatapult, also ein Katapult drauf, womit man mit Steinkugeln geschossen hat.
Von bestimmten Aussichtspunkten auf der Bastei lässt sich weit ins Land schauen. Da sieht man zum Beispiel so markante Erhebungen wie den Lilienstein und den Pfaffenstein.
Und ganz am Horizont ist einer mit dem Turm drauf. Das ist der Hohe Schneeberg, der ist schon auf der böhmischen Seite. Das ist der höchste vom gesamten Elbsandsteingebirge mit 720 Metern.
Das ist ein richtiger Tafelberg.
Das ist auch so ein langgestreckter, auch so ein Tafelberg. Und dann so ein großer, so am Horizont, das ist der große Tschirnstein. Und der große Tschirnstein ist der höchste auf der deutschen Seite. Mit 562 Metern.
Wer es etwas abenteuerlich liebt, kann über 900 teils steile Stufen durch eine pittoresk anmutende Landschaft hinunter ins Tal steigen. Andere können den bequemen Weg durch den Wald zurück nach Rathen wählen. Aber auch da kann es überraschende Begegnungen geben, wie etwa mit jenem jungen Mann, der den viel begangenen Touristenpfad für sich zu nutzen weiß, seine Lieder durch den Wald schmettert und auf ein Schärflein hofft.
Entchen von Tharau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet in Freud und in Schmerz.
Viel mehr Freud als Schmerz bereitet die Bastei, eine der touristischen Höhepunkte in der sächsischen Schweiz. Monika Lübschen, die war fürs Domradio da. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in der sächsischen Schweiz. Wir haben es schon gesagt, bizarre Felslandschaften prägen das Gesicht dieser Naturregionen im Osten Deutschlands. Und da muss man auf jeden Fall die Tafelberge erwähnen. Einer dieser Berge, der ist hoch und groß genug, dass man schon vor 750 Jahren eine Burg dort oben gebaut hat. Jahrhundertelang war sie dann eine Militärstadt mit eigener Verwaltung, eigener Polizei, eigenem Gericht, eigenem Markt und auch eigener Schule. Eine autarke Militärkaserne und Festung. Imposant allein schon der Brunnen, der seinerzeit zuerst ausgehoben wurde, bevor man die Festung überhaupt ausgebaut hat.
Mit 152,5 Meter ist er der tiefste Brunnen Deutschlands. Bergleute aus dem nahegelegenen Zinn- und Silberbergbau des Erzgebirges haben ihn in 2,5 Jahren mit einfachen Werkzeugen wie Hammer und Meißel abgeteuft bzw. geschlagen. Für die 700 Menschen, die später auf der Festung lebten, brauchte man täglich 5500 Liter Wasser. Es wurde zunächst von Pferden in Fässern hochgezogen. Das Problem war jedoch, dass die Fässer an langen Seilen bis zur Wassersohle in 110 Meter Tiefe heruntergelassen, stark pendelten und oft am Brunnenrand zerbrachen. Man konstruierte ein Tretrad aus Holz und das funktionierte, wie Festungsführer Hans Hubert Albert sagt, durch Menschenkraft.
Ein Rad, 7 Meter Durchmesser nach oben, 2,50 Meter breit etwa. Und nun hat man Wasser geholt, indem man Tag für Tag, etwa morgens gegen 5 ging es los, 4 Männer, Gefangene zum Beispiel, straffällige Soldaten, in dieses Rad gesperrt hat und dann ließ man die laufen. So lange, bis die 5.500 Liter hier oben waren. Und das hieß, wer zur Bestrafung zum Beispiel im Radlauf und nicht lief und nicht abgelöst wurde, ist pro Tag etwa 17 Stunden auf der Stelle getreten. Immer im Viertelstundentakt hin und her.
Seit der ersten schriftlichen Erwähnung einer böhmischen Königsburg im Jahre 1233, damals gehörte die Sächsische Schweiz zu Böhmen, wurde die Anlage über die Jahrhunderte vielfach genutzt. Warum die Festung gerade auf diesem Tafelberg gebaut wurde, erklärt der Führer so.
Zum einen wollte und musste man von hier aus diese Handelsstraße hier unten schützen. Ne? Der zweite Grund für den Bau der Festung, nicht weit weg von uns und diese Richtung hier, etwa 9 Kilometer, haben wir heutzutage die deutsch-tschechische, vor 500 Jahren logischerweise die sächsisch-böhmische Grenze. Ne? Also man nutzt es auch als Grenzanlage hier. Und dritte Sache, man nutzte das auch als Gefängnis. Aber der vierte und mit Sicherheit wichtigste Grund überhaupt für den Bau dieser Anlage hier war, man hat damals hier etwa 35 Kilometer weg von Dresden auf diesem Berg, eigentlich war ja damals noch Wildnis mehr oder weniger, ne, eine ganz sichere Schutzanlage errichtet für den Fall, dass in Kriegszeiten, wenn die Stadt Dresden nicht mehr sicher war, die dort lebende Fürstenfamilie mit Anhang und so, mit Hofstaat, ne, die Stadt verlassen und sich hier oben in Sicherheit bringen konnte. Ne?
Das ausgedehnte unterirdische Gewölbelabyrinth der Festung Königstein sowie andere Gebäude werden mittlerweile unter anderem auch gastronomisch genutzt. In Historienabenden und mit Spezialitäten vergangener Zeiten im authentischen Ambiente versucht man, Besuchern die Ereignisse und Begebenheiten der Vergangenheit auf lockere, unterhaltsame Weise näher zu bringen. Festungen dieser Art dienten stets als Orte, unliebsame Zeitgenossen einzusperren, aus welchen Gründen auch immer. Zwischen 1591 und 1922 saßen über 1000 Häftlinge hier ein.
Die Festung war ja Gefängnis, allerdings nicht für normale Wilddiebe beispielsweise, sondern schon für mehr oder weniger bedeutende politische Gefangene oder was man dafür hielt. Ne? Spione wurden beispielsweise auf dem Königstein eingesperrt. Ne? Sächsische Adlige, wegen Geheimnisverrat beispielsweise, mit Sicherheit der prominenteste Gefangene dieser Festung war Johann Friedrich Böttger. Sie erinnern sich, der mit dem Meißner Porzellan.
Überraschend wirkt inmitten der architektonischen Zweckbauten ein kleiner weiß-gelb verputzter Pavillon im Barockstil. Früher war dies ein Wachturm. Wie aufgepfropft erhebt er sich auf einem Felsvorsprung innerhalb der 1,7 Kilometer langen Festungsmauer.
In dieser Form etwa, auch restauriert heutzutage, aber in dieser Form etwa, entstanden unter August dem Starken als repräsentativer Festpavillon zum Empfang besonderer Staatsgäste. Hier wurden wirklich nur wichtige Gäste empfangen. Ich sage Ihnen bloß mal ein, zwei Namen, ne, zum Verständnis. Der Zar von Russland, Peter der Große, ist als Gast August dem Starken in diesem Schlösschen empfangen worden. Auch der Preußenkönig, der Vater Friedrich des Großen, war als Gast August des Starken hier in diesem Gebäude zum Feiern gewissermaßen. Ne?
Als wahre Attraktion dürfte aber ein Weinfass gelten, das im ehemaligen Provianthaus der Festung untergebracht ist. Um ein solches mit dem riesigen Fassungsvermögen von 238.000 Litern unterzubringen, wurden Gebäudeteile umgebaut. Die Idee zu einem Fass derartiger Größe entstand durch eine Wette unter den Adligen. August der Starke, der ja Pracht und Prunk liebte, gewann die Wette und ließ als Gipfel des Außergewöhnlichen noch eine Tanzfläche auf das Fass setzen.
Mit allem drum und dran, mit Sockel und Galerie obenauf, hatte das eine Gesamtlänge von 11 Metern und eine Höhe von etwas mehr als 9 Metern. Jetzt wollten die das Fass aber mal befüllen. Was hat man gemacht? Zwischen Dresden und Meißen hat man auch kleinste Mengen, an die man herankam, von Weinbauern konfisziert, ne? Und unabhängig von Jahrgang und Rebsorte hierher karren lassen und dann das Zeug alles hier reingeschüttet. Ja, ein offensichtlich furchtbares Gebräu. Der Wein schlug in kürzester Zeit um. Der wurde zu Essig.
Irgendwann vermoderte das Fass und brach zusammen. Allerdings, das neue Fass ist wie früher auch wieder eine Attraktion.
Bestehend aus Glas, aus Stahl, aus Licht und aus Musik. Und das haben die dann gemacht, ist vor einem Vierteljahr fertig geworden und das Ergebnis können Sie sich gleich anschauen und anhören. Musik heißt nämlich, wir haben extra für dieses neue Fass einen Komponisten beauftragt, das da zusammenzubringen. Ne? Und das hat er auch gemacht. Ne? Hat den Bogen sehr schön getroffen vom Barock, das hört man, ne? Wie so Gläser eingeschenkt werden. Das geht dann über in so eine neuzeitliche Musik. Der Herr Lehmann, der Komponist, hat dann gesagt, er hat sich bemüht, das Barock zu verrocken.
Die Festung Königstein, hoch über der Elbe in der sächsischen Schweiz. Monika Lübschen hat sie uns vorgestellt. Die Festung ist täglich ab 9 Uhr geöffnet und wenn Sie mal längere Zeit dort verbringen wollen, es gibt sogar zwei Ferienwohnungen auf der Festung und zwar im Brunnenhaus. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dieses gute alte Goethe-Zitat, das ist einfach wahr. Wer sich nämlich bizarre Berglandschaften anschauen will, gezackte Silhouetten und fantasieanregende Gipfelformationen, der muss dafür nicht extra in die USA reisen. Eine Fahrt in den Osten der Bundesrepublik tut es auch, in die sächsische Schweiz nämlich. Wir haben jetzt schon einiges gehört hier in Domradio Reisen über diese ganz besonders reizvolle Region. Und jetzt sind wir verbunden mit Peggy Nestler vom Tourismusverband Sächsische Schweiz. Einen schönen guten Tag, Frau Nestler.
Guten Tag.
Wenn Sie jemandem, der wirklich noch nie von der sächsischen Schweiz gehört hat, diese mal kurz und knapp beschreiben müssten, was würden Sie dem sagen?
Landschaft. Und zwar atemberaubend. Eigentlich schon so, wie Sie es auch jetzt gerade anmoderiert hatten. Wir sind sozusagen, man nennt uns auch das Monument Valley von Deutschland. Die Sächsische Schweiz hat wirklich sehr bizarre Felsgipfel, Tafelberge eingeschnitten, dann der große Elbe Canyon und das ist schon wirklich einmalig in Deutschland und stellenweise auch in Europa.
Also Natur pur gibt es viel. Wanderer kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, aber auch die Kultur wird in der Sächsischen Schweiz großgeschrieben. Ich gebe Ihnen mal ein Stichwort, nämlich Naturbühne Raden.
Ja, die Felsenbühne Raden ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Das ist eine Freilichtbühne im Nationalpark drin. Also die Sächsische Schweiz hat ja auch einen Nationalpark und diese Bühne befindet sich mittendrin unterhalb des Basteimassivs. Also man stellt sich vor, fantastische Felskulisse, davor eine Bühne. Ungefähr 1300 Sitzplätze gibt es und bekannt ist die Felsenbühne für die Inszenierungen des Freischützes. Karl Maria von Weber hat quasi für dieses Tal, wo diese Felsenbühne sich befindet, quasi dieses Stück direkt geschrieben. Bekannt weiterhin ist es auch für die Inszenierung von Winnetou, Old Shatterhand, die Karl Mayer hier geschrieben hat und ja, ist immer wieder ein Erlebnis.
Also das sind so die Klassiker der Freischütz und Winnetou.
Genau.
Es gibt aber immer auch noch was anderes. Was wird zum Beispiel in diesem Jahr gespielt?
Premiere in diesem Jahr hat das Musical Fame. Das ist mal was ganz Besonderes. Musical gibt es nicht so oft auf der Felsenbühne, aber in diesem Jahr wirklich ein Highlight. Premiere Ende Juni.
Musical, das ist ja durchaus auch was für Familien mit Kindern. Wie familientauglich ist die Sächsische Schweiz denn insgesamt?
Naja, also man kann wirklich sehr viel erleben. Man kann mit dem Rad fahren, die Kinder können hier wunderbar am Elbe-Radweg, ohne dass sie Berge hinauf oder hinab müssen, wunderbar eben radeln. Weiterhin haben wir an sich uns unzählige Familienangebote, tolle Unterkünfte für Kinder. Und das Besondere bei uns ist ja auch das Klettern in der Sächsischen Schweiz oder im Elbsandsteingebirge, wie wir ja auch heißen, wurde das Freiklettern erfunden. Und auch hier gibt es wunderbare Familienangebote, Kletterangebote auch für Kinder und für Einsteiger.
Was gibt's für kulinarische Besonderheiten? Was muss man in der Sächsischen Schweiz unbedingt probieren?
Unbedingt probieren. Also es gibt ja viele sächsische Besonderheiten, kulinarische Besonderheiten, die man auch bei uns probieren muss. Das sind einmal natürlich die Kartoffelsuppe, dafür ist ja Sachsen bekannt, die es auch bei uns in vielen Facetten gibt, wunderbar. Und natürlich unbedingt eine Eierschecke. Das ist ein ganz typisch sächsischer Kuchen, den es auch hier überall gibt. Weiterhin hat bei uns die böhmische Schweiz einen starken Einfluss, was das Bierbrauen angeht. Böhmen ist ja bekannt für sein Bier und auch bei uns gibt es in unseren gastronomischen Einrichtungen wunderbar böhmisches Bier und natürlich auch Radeberger Bier, was bei uns in der Nähe ist, Radeberg.
Das muss man auf jeden Fall getrunken haben. Was muss man denn auf jeden Fall gesehen haben?
Für jemanden, der noch nie da war, der muss die Bastei gesehen haben. Die Bastei ist ja unser bekanntestes Felsmassiv, was man auch begehen kann, wo man relativ unkompliziert hinaufkommt. Und die Basteibrücke, die sich direkt am Basteimassiv befindet, mit wunderbarem Blick auf die Elbe. Und ein weiteres Highlight ist die Festung Königstein, die wahrscheinlich größte Bergfestung Europas, ein Riesentafelberg, auf dem sich eine Riesenfestung befindet. Alles zu besuchen für Groß und Klein.
Haben Sie selbst auch einen Lieblingsort in der Sächsischen Schweiz?
Ehrlich gesagt, mein Lieblingsort sind die Felsen. Ich wandere und klettere sehr gern in und an den Felsen und sind alle schön, wunderbar. Direkten Lieblingsort gibt es nicht, aber mittendrin in den Felsen, das ist eigentlich so mein Lieblingsort.
Peggy Nestler vom Tourismusverband Sächsische Schweiz war das. Vielen Dank, dass Sie uns Appetit gemacht haben auf einen Ausflug in die Sächsische Schweiz.
Ich danke.
Und wir bleiben jetzt gleich noch ein bisschen mit den Ohren in der Gegend und stellen Ihnen als nächstes den Malerweg vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Na, haben Sie gestern Abend Fußball geguckt? Die Auftaktpartie bei der WM in Brasilien. Ziemlich glücklich, der Sieg der Brasilianer, was? Nicht direkt brasilianische Klänge haben wir jetzt für Sie, aber Klänge, die sich unter anderem von einer Segeltour entlang der brasilianischen Küste genährt haben, durch sie inspiriert worden sind. Hören Sie mal.
Als Jazz- und Blues-Sängerin hat sie sich in den vergangenen 4 Jahren einen Namen gemacht. Melody Gardot, 27 Jahre alt, aus New Jersey. Infolge eines schweren Verkehrsunfalls tritt sie heute meist mit einem Gehstock und einer getönten Brille auf. Für die Tournee zu ihrem 2. Album hat sie sich 2 Jahre Zeit genommen und die Reise anschließend alleine fortgesetzt. Die neuen Aufnahmen spiegeln nun ihre Eindrücke von 4 verschiedenen Orten wider. Alles begann mit einem Aufenthalt in Marrakesch und der Erkenntnis, dass die Musik die Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturen am besten verkörpert. Eine Zeit lang zog sie sich danach in eine Stadtwohnung nach Lissabon zurück. Da begann das Komponieren für das neue Album. Dem Tango ging sie anschließend in Buenos Aires nach, bevor sie mit einem Segelboot die brasilianische Küste abfuhr. Dort hat sie Liebe erfahren, sagt sie. Liebe, die sich in der Gemeinschaft mit zuvor völlig fremden Menschen offenbart. Schau her, Mira ist ein Song, der den nachdenklichen Gesang von Melody Gardot im Zusammenspiel mit Samba-Rhythmen zeigt. An der Gitarre der Brasilianer und ehemalige Simply Red-Gitarrist Heitor Pereira. Melody Gardot. Sing a da dango no I.
Ein Mann in Frack und mit Stock steht auf einem Felsen und wendet dem Betrachter den Rücken zu. Er schaut auf wabernde Nebelmassen, aus denen sich einzelne schwarze Felsnasen lösen, am Horizont eine Bergkuppe und noch mehr Felsformationen. Es ist ein nachdenkliches Bild, meditativ fast und romantisch auf jeden Fall. Romantisch wie sein Maler, der große Caspar David Friedrich. Die Felsenschlucht heißt das Gemälde und das Motiv, das hat der Maler in der Sächsischen Schweiz gefunden. Anschauen kann man sich das heute, wenn man nämlich den Malerweg geht. Und den stellen wir Ihnen gleich vor, gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Domradio Reisen, weiter unterwegs in der Sächsischen Schweiz und die ist wirklich ein Eldorado für Wanderer. In der Zeit der Romantik, da hat sie viele Künstler angezogen, Maler und auch Komponisten. Und das Schöne ist, seit 2006 können Touristen das Wandern mit Kunst verbinden, indem sie sich nämlich auf den sogenannten Malerweg begeben. Das Marken- und Wegzeichen dieses Weges, ein rotes M, wie locker mit dem Pinsel dahingemalt. Und dieser Malerweg, der schlängelt sich durch die Landschaften, die den Malern der Romantik zur Inspirationsquelle geworden sind. Denn Maler wie Caspar David Friedrich, die waren quasi die ersten Wanderer überhaupt in der sächsischen Schweiz, immer auf der Suche nach Motiven.
Und dieses Felsentor da vorne ist unheimlich oft gezeichnet oder dann später gemalt worden. Und wir haben auch hier eins, das ist von Jensch, wahrscheinlich von hier oben gemalt an, genau hier an der Stelle, wo wir gerade stehen. Upsala, Zettel fällt raus. Und dann haben wir hier eins von Caspar David Friedrich, hier unten eine Skizze.
Daphna Zieschang, Nationalparkführerin in der Sächsischen Schweiz, hat in ihrem Buch das Utewalder Felsentor aufgeschlagen, ein von Erosion geschaffenes Gebilde, durch das sich ein Weg schlängelt. Staunend verharren die Wanderer und vergleichen Original und Gemälde. Auf Ölbildern, Aquarellen und Skizzen haben Maler der Romantik wie Caspar David Friedrich, Adrian Ludwig Richter, William Turner, Karl Karus und andere mehr großartige Naturszenarien dieser spektakulären Felsenlandschaft festgehalten. Hier waren die Sujets greifbar, die jene Welt und Lebensanschauung des 18. und 19. Jahrhunderts beinhaltet. Alles Dasein als ewiges Werden und Vergehen zu verstehen. Und dieses unmittelbare Erleben der Natur mit ihren urzeitlich anmutenden Gegebenheiten ermöglichte es ihnen, Gefühle, Ahnungen und Deutungen bildlich umzusetzen. Das Ölbild Felsenlandschaft stellt die imposante Felsengruppe des Neurather Felsentores dar. Friedrich malte es 1823. Er thematisierte, wie in zahlreichen anderen Gemälden auch, die Einsamkeit, Ewigkeit und Vergänglichkeit, zusammen mit Aspekten von Bedrohung und Zerstörung. Sie sind gleichzeitig als Allegorien auf politische Ereignisse der Zeit zu verstehen. Kaum ein Betrachter mag sich diesen melancholischen Stimmungen zu entziehen. Und um Stimmungen ging es ja im Grunde auch, nicht um die detailgetreue Wiedergabe.
Einer, der noch eher die Abbildung richtig oder in Anführungsstrichen getroffen hat, ist Ludwig Richter und Karl Gustav Karus. Also Karus ist ein Mediziner gewesen, da ist die Uniklinik in Dresden, heißt auch nach ihm. Und die Abbildungen stimmen eher mit denen überein, die man auch draußen findet.
Es gibt übrigens auch einen speziellen Caspar-David-Friedrich-Weg mit 11 Stationen. An jeder findet man Informationstafeln mit Abbildungen von den Landschaftsmotiven, die der Künstler von den jeweiligen Standorten bzw. Blickwinkeln aus gezeichnet hat. Der Maler hat sich immer wieder in der sächsischen Schweiz aufgehalten. 1880 war er eine Woche im Utewalder Grund, dann, so wird berichtet, sei er wieder gegangen, weil es ihm zu dunkel gewesen sei. Das beklagt auch 1798 der Künstler Isop Lafleur in dem Buch »Der historische Malerweg«. Zitat:
»Ich mochte gar nicht hinsehen, so abscheulich sah es aus. Immer ein Felsen höher und tiefer als wieder andere. Ich glaube, dass es in Sibirien und in der Türkei nicht grausamer aussieht als in dem Utewalder Grunde.«
Aber nicht nur die Maler durchstreiften schaudernd oder begeistert das zerklüftete Felsengewirr, auch Literaten fühlten sich magisch angezogen. So beschrieb 1842 die englische Literatin Mary Shelley eine Wanderung durch den Utewalder Grund.
Die Klippen sind in tausend fantastische Gebilde gebrochen und zu zahllosen schroffen Säulen, Pfeilern und Gipfeln geformt. Mit riesigen Höhlen, mächtigen Portalen und hochragenden Bogengängen. Der Bach plätschert murmelnd in seinem felsigen Bett dahin. Verschiedene Hohlwege zweigen vom Hauptweg ab und werden zahlreich und verwinkelt, vielgestaltig durch riesige, seltsam geformte Höhlen, manche zum Himmel geöffnet, manche dunkel und tief.
Umfassend beschreibt 1918 der dänische Poet, Novellist und Nobelpreisträger Karl Gellerup diese Stimmungen in seinem Roman »Seit ich zuerst sie sah«.
Für jeden, der deutsche Musik liebt. Und wer liebt sie nicht? Bergen diese schattigen und wasserreichen Gründe einen Stimmungsreichtum, der nur musikalisch ausgedrückt werden kann. Es ist, als ob Schumanns Männerchor von den hohen Säulen der Fichten zu uns herniedertönt, wenn's still zum Abend wird im Bergwald. Wenn der klare, forellenreiche Mühlenbach rauscht, eine Schubert-Melodie, und Webers Waldhorn hallt in dem wilden Felsenlabyrinth wieder, von der Wolfsschlucht bis hinauf zu den Habichtszinnen, die uns wie wundervolle Kulissen für den Freischütz anmuten.
Über den Malerweg war das ein Beitrag von Monika Lübschen. Der Malerweg ist ein Hauptwanderweg in der sächsischen Schweiz. 112 Kilometer ist er lang. Er beginnt im Liebetaler Grund bei Pirna und führt durch den Naturpark auf faszinierenden und auch mitunter schroffen, steilen Wegen bis zur tschechischen Grenze. Von dort auf der anderen Seite der Elbe geht es dann durch eine eher offene Landschaft zurück nach Pirna. In 8 Etappen ist der Weg gut zu schaffen und vor allem die ersten 6 Etappen östlich der Elbe, die folgen der historischen Route der Maler. Und wir gehen gleich hier in Domradio Reisen nochmal zum Ausgangspunkt des Malerwegs zurück, nämlich nach Pirna. Wer in die sächsische Schweiz fährt, der kommt an Pirna nicht vorbei. 20 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Dresden gelegen ist das Städtchen sozusagen das Tor zur sächsischen Schweiz. Knapp 40.000 Menschen leben hier und ihr ganzer Stolz sind die schönen Bürger- und Handelshäuser mit den berühmten Erkern, Giebeln und Portalen. Zu DDR-Zeiten war die Stadt allerdings ziemlich marode und es tropfte sogar durch die Dächer.
Es war wirklich so, dass die allermeisten der Gebäude ruinenhaft waren. Und aber wenn noch jemand drin wohnte, dann war der Besitzer des Hauses froh, dass da noch jemand war, der einen Zuber nahm und unter die Lücke im Dach stellte.
So beschreibt Fremdenführer Joachim Jener den Zustand der Altstadt von Pirna zu Zeiten der DDR. Wer heute durch die Straßen und über die Plätze schlendert, vermag sich diesen Verfall gar nicht mehr vorzustellen. Denn der von Renaissance-Strukturen geprägte Stadtkern wurde nach der Wiedervereinigung weitgehend saniert. Die reich verzierten Bürger- und Handelshäuser, die kunstvoll gestalteten Erker- und Sitznischenportale. Sie sind architektonische Besonderheiten der Stadt.
Wir stehen hier vor einem der ältesten Häuser in Pirna, das mit einem Pirnaer Portal glänzt. Pirna heißt ja auch die Stadt der Erker, Giebel und Portale. Und ein solches Portal, wie wir es hier sehen, ist in Pirna gleich serienweise gefertigt worden und schließlich exportiert, beispielsweise nach Meißen, Torgau, als auch Antwerpen. Kopenhagen.
Dass die Portale zum gefragten Exportgut wurden, wundert nicht, denn sie zeugen von höchster Qualität.
Ausgezeichnet mit der Jakobsmuschel, dem Diamantbogen, um Reichtum zu zeigen, dem Eierbogen, Fruchtbarkeit, dem Zahnbogen, Genauigkeit, Akkuratesse, Zuverlässigkeit andeutend.
Grundlagen des Reichtums waren Sandsteinbrüche und hochwertige Eisenerzvorkommen. Aus Elbsandstein wurden beispielsweise die Dresdner Frauenkirche und der Zwinger, der Leipziger Hauptbahnhof, der Berliner Reichstag und das Zeughaus, das Schweriner Schloss und andere Bauten errichtet. Handelsprivilegien wie das Stapelrecht verstärkten das wirtschaftliche Wachstum. Die Elbe war praktische Wasserstraße. Ein Spaziergang durch Pirna vermittelt auf Schritt und Tritt, wie wohlhabend die Stadt einst war. In Bildern festgehalten hat dies der italienische Vedutenmaler Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Und so, wie er damals zum Beispiel den Marktplatz abbildete, erlebt ihn der Besucher heute auch. Nahezu unverändert und detailgetreu restauriert. Von der Südwestseite kommend bietet sich der berühmte Canaletto-Blick auf das Schloss Sonnenstein, die Marienkirche und das turmbewehrte Rathaus.
Und wenn Sie hinschauen, haben Sie zunächst mal die drei Baustile, Gotik, Renaissance und Barock, übereinander stehen. Interessant, das gotische Portal aus der Zeit, da wir hier noch keine Sachsen waren. Wir waren Meißner Land Und viele von uns sprechen deshalb auch heute noch den meißnischen, südmeißnischen Dialekt.
Beim Schlendern durch die schmalen Gassen mit den vielen schön gestalteten historischen Häusern kommt man zwangsläufig auch zum Tetzelhaus. Das Geburtshaus des Dominikanermönches Johannes Tetzel, geboren etwa 1465, steht unter Denkmalschutz. Er verkaufte sogenannte Ablassbriefe, also Vergebung der Sünden gegen Geld. Und dieses berüchtigte Treiben rief Martin Luther auf den Plan. Gelegentlich werden Tetzels Ablasssprüche öffentlich deklamiert. Dazu einige Zitate einer Frau in der Rolle der Schwester des Ablasspredigers.
Sobald der Gulden im Becken klingt, im Hui die Seel in Himmel springt. Nun, es war ein recht einträglich Geschäft, besonders da mein Bruder ein Viertel der gesammelten Summe in seine eigene Tasche stecken durfte. Alles lief so gut in den Geschäften, wenn nicht wär ihm das wittenbergisch Mönchsgezänk in die Quer gekommen.
Doch schon etliche Zeit vorher hätten sich Tendenzen zur Reformation abgezeichnet, erläutert Stadtführer Joachim Jähner.
Die Lehre von Jan Hus hatte sich in Pirna ausgebreitet und hier lebten auch Hussiten als Exulanten. So war also Pirna schon auf Reformationen vorbereitet. Und als dann Luther seinen Thesenanschlag vollzog, gab es in Dresden Georg den Bärtigen, der ein Gelübde abgelegt hatte, ich bleibe Katholik. Erst als er 1539 verstarb, übernahm sein Bruder, der spätere Heinrich der Fromme, die Macht und führte die Reformation ein.
Unübersehbar thront über Pirna das mächtige Schloss Sonnenstein. Und dieses hat eine ganz besondere Geschichte.
Der Sonnenstein, hervorgegangen aus einer Burg, später zur Festung ausgebaut, wurde 1811 letztendlich zur Heilanstalt für geisteskranke Menschen, die dann bis 1939 funktionierte. Dann kamen die Euthanasiegeschehnisse auf dem Sonnenstein. Nach dem Krieg wurden auf dem Sonnenstein Flugzeuge gebaut. Das heißt, die Triebwerke, dann stürzte die eine der Maschinen ab und der ganze Flugzeugbau der DDR wurde niedergelegt.
Zeitweise war das Schloss verfallen. Renoviert und ringsum wieder mit den alten Terrassenanlagen umgeben, residiert nach einer Kreisreform das Landratsamt hoch über der Stadt.
Der Stadt Pirna, dem Tor zur sächsischen Schweiz. Monika Lübschen ist dort fürs Domradio gebummelt und die Vorgängerburg von Schloss Sonnenstein, die nannten die Slawen Na Pernem auf hartem Fels und daraus hat sich dann später der Name Pirna entwickelt. Mehr Infos über die Stadt gibt's unter pirna.de und Informationen überhaupt rund um die sächsische Schweiz finden Sie natürlich auch im Netz unter sächsische-schweiz.de und sächsisch mit AE geschrieben. Damit endet unser Ausflug in die sächsische Schweiz und gleich nach den Nachrichten, da sagen wir Ihnen noch, was Sie in diesem Wochenende unternehmen können. Was tun am Wochenende? Wenn Sie sich diese Frage noch stellen, dann sollten Sie jetzt mal ganz genau hinhören.
Im Fußball Himmel und auf Erden, was Fußball und Religion verbindet. Von der Pilgertour ins Stadion, über den heiligen Rasen bis zum Wunder von Bern. Die Welt des Fußballs ist voll religiöser Sprache und Symbolik. Deshalb widmet sich das Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dahlheim im WM-Jahr dem Fußball. Eine Ausstellung zeigt unter anderem Vereinskutten, Pokale, Reliquien berühmter Sportstätten, Voodoo-Figuren aus Westafrika und den Glückspullover von Bundestrainer Jogi Löw. Zu sehen bis zum 14. September im Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dahlheim in der Nähe von Paderborn. Der Ball von 1954. Fotografien über Weltmeisterschaftsbälle. Das Deutsche Sport- und Olympiamuseum zeigt sie alle. Die Bälle der Fußball-Weltmeisterschaften. Zumindest als Fotografie. Jens Heilmann fotografierte mindestens einen Ball jeder Fußball-Weltmeisterschaft, der tatsächlich zum Einsatz gekommen ist. Dazu scheute er keine Mühen und verfolgte mit detektivischem Spürsinn die teils abenteuerlichen Wege dieser unersetzbaren Spielgeräte zu ihren jetzigen Standorten. Erzählt werden auch die dazugehörigen Fußballgeschichten. Zu sehen im Kölner Sport- und Olympiamuseum bis zum 20. Juli. Ihr fünf spielt jetzt 4 gegen 3. Im Ruhrgebiet wurde und wird der richtige Fußball auf der Straße gespielt. Deshalb zeigt parallel zur Fußball-WM das Heimat- und Naturkundemuseum Herne die Ausstellung Ihr fünf spielt jetzt 4 gegen 3. Fußballgeschichte in Herne und Wanne-Eickel. Und das ist nicht nur für Lokalpatrioten interessant, denn auch manch international erfolgreicher Spieler hat hier seine Wurzeln. So ist unter anderem die Bronzemedaille zu sehen, die Ex-Profi Yildiray Baztürk, der bei den Sportfreunden Wanne seine Karriere begann, nach der WM 2002 mit nach Hause brachte. Die Ausstellung Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3, Fußballgeschichte in Herne und Wanne-Eickel, ist zu sehen bis zum 13. Juli in Herne.
Unsere Ausflugstipps zum Wochenende waren das von und mit Benedikt Kaiser. Und irgendwie ist es die halbe Stunde des Benedikt Kaiser, denn er kommt gleich ja nochmal zurück und sagt uns dann ein bisschen genauer, wie das Wetter am Wochenende wird.
Domradio Reisewetter.
Und zwar am Freitag, dem 13. Allerdings, was das Wetter angeht, kein wirklicher Grund zur Panik. Wir schauen uns einfach mal ganz entspannt an, was uns da am Wochenende erwartet. Dazu ist jetzt nochmal Benedikt Kaiser aus den Nachrichten ins Studio gekommen.
Hallo.
Ja, wie sieht's aus, Benedikt?
Ja, schauen wir mal. Im Prinzip gar nicht so schlecht. Es wird zwar ein bisschen kühler jetzt am Wochenende, aber immer noch angenehm. Werte so knapp über 20 Grad.
Finden manche Leute wahrscheinlich sogar ganz schön, dass es mal nicht 36 Grad ist, ne?
Finde ich ehrlich gesagt auch angenehmer als 36 Grad. Vor allem, wenn man draußen unterwegs ist. Ich war letztes Wochenende draußen da bei über 30 Grad. Da ist es schon nicht ganz so angenehm.
Bisschen muckelig.
Deswegen jetzt am Wochenende kann man gut rausgehen. Allerdings, wenn man draußen unterwegs ist, sollte man vielleicht ein Schirmchen mitnehmen oder eine Regenjacke, weil es auch zwischendrin mal den ein oder anderen Regenschauer geben kann.
Aber eben kein schlimmes Gewitterunwetter mehr. Okay, dann machen wir mal Stopp fürs Wochenende und schauen schon auf den Tag, den alle so sehnsüchtig erwarten, nämlich den Montag. Dann treten unsere Jungs zum ersten Mal an. Deutschland greift dann zum ersten Mal in die WM ein. Gutes Public-Viewing-Wetter vorhergesagt?
Ja, also wie es momentan aussieht, lässt es sich ganz gut Public-Viewen am Montag. Das sollte eigentlich kein Problem werden, den Fernseher dann auch mal nach draußen zu stellen. Vielleicht, wenn man das macht, zu Hause im Garten irgendwie eine kleine Abdeckplane bereitlegen, falls es doch mal kurz regnet, dass der Fernseher nicht nass wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man die Plane dann wirklich braucht, ist gar nicht so groß. Und dann auch danach geht's nächste Woche ganz nett weiter, nicht mehr ganz so heiß wie diese Woche und ab und zu ist es dann auch mal so ein bisschen unbeständiger. Aber alles in allem, nächste Woche passables Wetter, da können wir ungetrübt dann die ersten Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen, auf dem Weg zum Weltmeistertitel.
Und ob's für die deutsche Mannschaft wettermäßig auch so ungetrübt aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Also bei was für Wetter müssen unsere Jungs denn da am Montag kicken?
Ja, schauen wir doch mal direkt nach Salvador, wo das erste Spiel der Deutschen am Montag stattfindet. Da haben wir Montagabend so um die 27 Grad. Dazu Sonne, allerdings auch das Risiko von Gewittern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, liegt da momentan so bei gut 50%. Aber das ist gar nicht so schlecht. Es ist ja auch gar nicht so heiß, wie man vielleicht denkt, wenn man Brasilien hört. Es ist ein bisschen wärmer als hier momentan. Ich denke, das sollten sie doch hinkriegen, unsere Jungs, und am Montag da den ersten Grundstein legen für den WM-Titel.
Benedikt Kaiser glaubt an unsere Fußballjungs und ans gute Wetter. Schön, dass du so ein Optimist bist, Benedikt.
Aber selbstverständlich.
Domradio Reisen geht jetzt zu Ende. Wir waren heute unterwegs in der Sächsischen Schweiz. Wenn Sie was verpasst haben oder die komplette Sendung nochmal nachhören möchten, das können Sie tun bei uns im Netz unter domradio.de. Da finden Sie den Podcast. Mir bleibt Ihnen jetzt ein richtig schönes Wochenende zu wünschen. Ich bin Hilde Regeniter, jetzt gleich raus. Machen Sie es gut.